D-Radio Wissen. Mein Studium.
Mit Britta Mersch. Einen schönen guten Tag. Wenn man mal gedanklich etwas zurückgeht in seinem Leben, da gibt es eine ganze Reihe von Gegenständen, die vielleicht im Nachhinein wertvoller erscheinen, als sie es waren, als man sie in den Händen hielt. Bei mir sind Konzertkarten so ein Beispiel. Ich habe meine ersten Konzerte in den 90er Jahren besucht. Ich weiß noch, das war immer ganz schön aufregend. Ich habe in einer kleinen Stadt gewohnt im Münsterland. Und da mussten wir immer in die Großstädte fahren, in denen dann eben die Konzerte waren. Ich habe zum Beispiel The Cure gesehen, damals in Hamburg. Das war eins der ersten Konzerte. Oder das allererste, das war Philipp Bohr and the Voodoo Club in Berlin. Damals mit meinem Klassenlehrer. Das war nämlich auf einer Klassenfahrt. Und ich weiß noch, dass er mit seinen Birkenstock-Sandalen damals im Konzert war. Fanden wir ein bisschen lustig. Und die Konzertkarten, die habe ich früher dann auch immer ganz stolz an die Wand in meinem Zimmer gepinnt. Erstens sahen sie ja ganz schön aus und zweitens konnte man ja auch ein bisschen angeben damit, wo man überall schon war. Ich bin dann aber irgendwann ausgezogen, mein Zimmer wurde renoviert und die Karten, die sind irgendwann verschwunden, bis auf so ein paar, die habe ich irgendwann mal in einer Kiste gesehen. Und das ist wirklich eine Sache, über die ich mich ärgere, dass ich mit diesen Konzertkarten so achtlos umgegangen bin, weil sie doch im Nachhinein unschätzbaren Wert haben. Sie erinnern erstmal an eine Zeit, in der man groß geworden ist. Sie zeigen Bands, die es heute gar nicht mehr gibt. Und sie hatten ja auch immer so eine ganz schöne Aufmachung, anders als die Tickets, die es heute gibt. Trost finde ich allerdings im Internet. Da gibt es ein Ticketmuseum. Da kann man sich mehr als 3500 Konzerttickets ansehen. Und da finde ich auch die Konzertkarten von Bands, bei denen ich früher war. Zum Beispiel 1992, Eros del Silencio. Da war ich ein ganz großer Fan. Es gibt aber auch noch ganz alte Schätze von einer Zeit, als ich noch viel zu klein war, um auf Konzerte zu gehen. Ich habe zum Beispiel gesehen eine Karte von den Dire Straits aus dem Jahr 1979 für 19 Mark in der Stadthalle in Freiburg oder Santana 1976 für 12 Mark in Saarbrücken. Es ist also immer schön, wenn es Leute gibt, die sich Gedanken darüber machen, dass schöne Dinge erhalten bleiben. Für manche ist das ein Hobby, andere machen das professionell und wer sich zum Profisammler ausbilden lassen möchte, der findet sogar ein passendes Studium und zwar die Museologie. Da geht es darum, Gegenstände für Ausstellungen auszuwählen, Informationen zu recherchieren, Kataloge anzulegen. Und den Studiengang, den stellen wir heute eine Stunde lang in mein Studium vor und wir beginnen mit den Fakten zum Fach.
Worum geht's?
Museologie studiert, wer sich für die Arbeit in Museen interessiert. Und so vielfältig wie Museen sind, so vielfältig ist auch die Arbeit von Museologen und auch das Studium. Die Studierenden setzen sich mit Geschichte, Kunstgeschichte und Naturwissenschaften auseinander, beschäftigen sich mit Materialkunde und lernen in Projekten praktische Museumsarbeit kennen.
Wo kann ich das studieren?
Bachelorstudiengänge gibt es in Leipzig, Berlin und Würzburg. An der Uni Würzburg muss man sich zum Hauptfach Museologie noch ein Nebenfach suchen.
Wie bewerbe ich mich?
Mit dem Abiturzeugnis. Für die Hochschulen in Leipzig und Berlin kann es auch ein Fachabitur sein. Die HTW Berlin, da heißt das Fach Museumskunde, verlangt ein Vorpraktikum von mindestens einem Vierteljahr. Das Praktikum kann man beispielsweise in einem Museum, einer Bibliothek oder einer Galerie absolviert haben. Bewerber in Leipzig können, um bessere Chancen zu haben, ihre Durchschnittsnote anheben. Beispielsweise, wenn Sie ein Handwerk gelernt oder ein freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege absolviert haben.
Die wichtigsten Fakten zum Studiengang Museologie. Eine Frau, die in dem Fach eingeschrieben ist, das ist Lea Gerhardt. Sie studiert Museologie im dritten Semester in Leipzig. Und wir haben sie gefragt, was man im Studiengang denn alles so macht und warum sie sich für das Fach entschieden hat.
Als erstes hatte ich mich interessiert, Richtung Kunst und Geschichte, das zu verbinden und war auch in einigen Restaurierungswerkstätten. Das war auch sehr interessant, aber ist doch schon sehr spezialisiert auf einen Bereich. Deswegen habe ich geschaut eben nach einem Studiengang, der vielleicht ein bisschen umfassender ist und breiter angelegt und da bin ich eben dann auf Museologie gestoßen. Wir machen dadurch, dass es eine Fachhochschule ist, schon sehr viel praktische Sachen. Wir haben sehr kleine Klassen bei den praktischen Kursen von ungefähr 10 Leuten und haben ein Fach, das nennt sich zum Beispiel Formen- und Werkstoffkunde, in dem man dann lernt, mit verschiedenen Werkstoffen umzugehen. Man kann Papier schneiden, man darf töpfern und Sachen bauen und sehr viel experimentieren. Das finde ich auch sehr schön. Auch zeichnen. Man lernt, alte Schriften zu entziffern. Wir haben sehr viel Kunstgeschichte, aber auch natürlich Theorie gehört dazu, auch Museumsmanagement. Also im ersten Semester hat man unter anderem theoretische Fächer im Bereich museologische Grundlagen und Sammlungsaufbau, wie man eben Sachen ausleihen kann und was ist überhaupt Museologie als Wissenschaft und auch diese philosophische Ansicht, warum sammeln Menschen eigentlich? Sehr schön finde ich, dass man einen sehr geregelten Stundenplan hat. Man kann sich das so vorstellen, dass man dann um 7.30 Uhr im Raum sitzen muss schon. Und dann geht's los mit Kunstgeschichte zum Beispiel. Dann folgen noch 2-3 Seminare. Am Nachmittag trifft man sich eventuell für Projekte. Dieses Jahr hatten wir ein Fach, das nennt sich Publikumsforschung. In dem haben wir Museumsbesucher befragt über eine bestimmte Ausstellung, was sehr viel Zeit braucht, aber auch sehr viel Spaß macht, weil man viel zusammenarbeitet mit anderen Leuten. Ich wünsche mir schon, im Museum arbeiten zu können. Wir dürfen im zweiten Semester ein 4-wöchiges Praktikum machen und dann im 5. Semester eben ein 1/2-jähriges Praktikum, wo ich mich auch schon in diversen Museen im Ausland beworben habe, um da noch Erfahrungen zu sammeln. Ja, mal schauen, was sich dann ergibt.
Lea Gerhardt, Studentin der Museologie in Leipzig. Wer Museologie studiert, besucht also Kurse in ganz unterschiedlichen Fächern. Kunstgeschichte ist dabei oder Materialkunde. Die Studenten, die machen auch immer wieder Praxisprojekte. Das hat uns Lea gerade auch erzählt. Und da lernen sie, wie sie Ausstellungen planen zum Beispiel. Manchmal gehört aber auch dazu, dass sie die Ausstellungsobjekte erst noch sammeln bzw. dann selber erschaffen. Studenten in Leipzig zum Beispiel, die besuchen Frauen so um die 80 und lassen sich ihre Lebensgeschichten erzählen. Sie wollen wissen, wie haben diese Frauen ihre Kindheit verbracht? Gibt es vielleicht Kriegserlebnisse, die sie heute noch beschäftigen? Wann haben sie sich für welchen Beruf entschieden? Und hatten sie da auch damals überhaupt Wahlmöglichkeiten? Aus dem Material soll später eine Ausstellung entstehen. Und einer der Studenten, der an diesem Praxisprojekt mitmacht, ist Karl Klemm. Er studiert im 6. Semester Museologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Und die Radiowissen-Autorin Veronika Grank hat ihn zu einem seiner Termine begleitet.
Schönen guten Tag. Hallo, Frau Teuchert.
Frau Teuchert kennt Karl, den Studenten, schon. Vor ein paar Wochen war er das erste Mal bei ihr, hat sich einen Teil ihrer Lebensgeschichte angehört und Aufnahmen gemacht.
So, Ihr Platz ist ja hier, ne?
Ja.
Dann setzen wir uns hier rüber gleich.
Frau Teuchert ist 87 Jahre alt, ihr Mann ist schon über 90. Aber um ihn geht es nur am Rande. Karl interessieren die Lebensgeschichten hochbetagter Frauen aus Leipzig. Auf einen Zettel hat er sich ein paar Fragen aufgeschrieben.
Sie hatten mir beim letzten Besuch schon ziemlich viel von sich erzählt.
Ja, ich habe ganz schön geschwätzt, ne?
Ja, so soll es ja sein. Und um nochmal einen Überblick für mich selbst zu bekommen, würde ich gerne nochmal ganz kurz zu Ihren Lebensetappen in den Daten nochmal festhalten wollen. Also ich weiß, dass Sie 1925 geboren sind und ich nehme an, hier in Leipzig.
Im Trierschen Institut.
In Büchern, Filmen, Dokumentationen geht es meist um die Lebensgeschichten berühmter Leute, berühmter Männer. Frauen, zumal wenn sie nicht berühmt, sondern ganz normal sind, kommen da eher selten vor, auch wenn sie viel zu erzählen haben.
Und wenn ich da manchmal so Filme sehe oder was, dann denke ich immer, ach Gott, das war doch ganz anders. In die schlechten Zeiten, was wir da gegessen haben, Verdunklungskuchen, das war Kaffeesatz mit ein bisschen Rübensaft dran oder so. Und Bratheringe, das war Kartoffel, wie Kartoffelpuffer, und der wurde sauer gelegt, das war ein Brathering. Das war toll, was wir konnten. Und Zudelsuppe, das war geriebene Kartoffel, die dann so schlingerisch wurde im Wasser.
Wie sah der Alltag damals aus, im Krieg und danach? Nur eine der Fragen, die Karl stellt. Einen Schwerpunkt hat er sich nicht gesucht. Zunächst lässt er die Frauen erzählen und schaut später, ob sich bei den Geschichten der Leipzigerinnen Parallelen ergeben. Die könnten dann bei einer Ausstellung oder in einer Publikation im Mittelpunkt stehen.
Vielleicht können Sie die Geschichte ja noch mal ganz kurz erwähnen, wie Sie sich kennengelernt haben und wie das.
Wir waren in der Tischtennissparte. Und da waren wir in Möckern, in einer Turnhalle. Und da war mein Mann an für sich das erste oder zweite Mal mit. Ich konnte ihn gar nicht weiter. Und auf einmal war es dunkel. Wir hatten ja immer Stromsperre. Und wir saßen zufällig nebeneinander auf dem Pferd. Und da hat mein Magen geknurrt, laut. Dann hat er gesagt, du hast wohl Hunger. Dann habe ich ja gesagt. Und da kriegte ich so eine Birne. Und die Birne war der Anfang.
Familiengeschichten faszinieren Karl besonders. Vor allem aus Zeiten, in denen nichts selbstverständlich war. Wie organisiert man da eine Hochzeit?
Ich hatte ein Kleid, das hat mein Mann besorgen können. Das waren ein paar hundert Euro. Euro gab es nicht, ein paar hundert Mark. Und kein weißes, sondern ein blaues. Das haben wir nachher einen weiter verborscht. Die nachher heirateten, das ging rum, es war überall gebraucht. Und mein Mann den neuen Anzug mit Holzknöpfen. Mein schönstes Geschenk war so eine Tasche, eine Pappdecke, so ein paar Holzgriffe. Und drin war Klopapier und Kohlrabi. Das waren Geschenke. Haben wir dafür die Goldene dann richtig gefeiert. Mit vielen Leuten und viel drum und dran. Mein Mann mit Zylinder und vornehm und ich auch mit neuen Outfit.
Nach gut einer Stunde hat Karl seinen Zettel abgearbeitet. Meist hat er einfach nur zugehört, manchmal nachgefragt. Frau Teuchert hat das Tempo vorgegeben und selbst entschieden, was sie erzählen möchte.
Ja, Frau Teuchert, ich bedanke mich auch recht herzlich.
Wenn noch was ist, können Sie mich gerne fragen.
Tschüss.
War ein netter Besuch.
Dankeschön. Und viel Spaß bei der Seniorengymnastik heute Nachmittag.
Karl und zwei seiner Kommilitonen haben 15 Frauen getroffen und von jeder mindestens 2,5 Stunden Aufnahmen mitgebracht. Das soll jetzt erst einmal alles verschriftet werden.
Wir wollen das schon mal gut aufbereiten, damit dann weitergearbeitet werden kann, damit in einer entsprechenden Form. Es war absehbar, dass es in einem Semester einfach nicht zu schaffen ist, Interviews durchzuführen, auszuwerten und daraus eine Ausstellung zum Beispiel zu machen.
Also müssen jüngere Studierende das Projekt zu Ende bringen. Arbeit zu delegieren, Teamarbeit zu lernen, sicher auch ein Ziel des Projektes. Und sonst, was zieht Karl noch für sein Studium daraus?
Auf jeden Fall, dass es sehr aufwendiges Arbeiten ist, so ethnologisch zu arbeiten, dass die Auswertung also nicht so einfach ist, weil jede Interviewpartnerin hat eine individuelle Geschichte. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die sich überschneiden oder die jeder anspricht, also zum Beispiel so das Weihnachtsfest, wie das abgelaufen ist. Also es gibt natürlich Gemeinsamkeiten, aber ansonsten ist es schwierig, auf einen Nenner zu bringen. Also frage ich mich jetzt schon, okay, wie wird dann nach der Auswertung aller Interviews, in welche Richtung wird es dann gehen? Das ist noch so ein bisschen das große Fragezeichen.
Eines weiß Karl jetzt. Mit erzählter Geschichte, also Oral History, will er sich später als Museologe nicht unbedingt beschäftigen. Aus einem anderen Projekt weiß er, es ist eher die Museumspädagogik, die ihm Spaß macht.
Jedes Leben erzählt eine schöne Geschichte. Und welche das ist, das wollen Studenten aus Leipzig wissen. Sie sprechen mit Frauen, die über 80 Jahre alt sind und wollen ihre Geschichten dann auch später in einer Ausstellung zeigen.
We'll be right back.
Manchmal, da gehe ich in Ausstellungen und da weiß ich weder etwas über den Künstler, dessen Werke ausgestellt werden, noch was diese Werke eigentlich so besonders macht. Und was ich dann mag, ist darauf zu warten, bis mich ein Bild berührt, irgendwie anspricht. Sei es, weil mich eine Pose einer Figur an etwas erinnert oder ich das Gefühl habe, dass das Bild eine ganze Geschichte erzählt. Mindestens genauso interessant finde ich manchmal aber auch das Publikum in Museen. Wer bleibt vor welchem Bild stehen? Wohin wandert der Blick? Was sieht diese Person, was ich vielleicht nicht sehe? Und in welchem Moment hat sie dann all das erfasst, was sie sehen wollte und sich dann einem neuen Exponat zuwendet? Ausstellungen zu konzeptionieren und Besucher anzulocken, das ist ja auch eine Kunst für sich. Und wie sie geht, das lernen Studenten im Studiengang Museologie. Den stellen wir heute in Mein Studium vor. Studieren kann man das Fach nur an 3 Hochschulen in Deutschland. Und zwar zum Beispiel an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. Dort ist Markus Walz Professor für theoretische und historische Museologie. Meine Kollegin Steffi Orbach hat diese Woche in die Radio Wissen mit ihm gesprochen und sie hat ihn gefragt, was der Museologe genau im Museum macht.
Die Kernkompetenz der Museologinnen und Museologen ist die Dokumentation, das heißt also die Sammlungsbestände, die im Hause sind, zu erschließen und für entsprechende Nutzungszwecke dann auch zur Verfügung zu stellen. Die Daten und die Gegenstände auch selbst. Immer zu wissen, was gerade wo ist von den Sammlungsstücken, was wofür verwendet werden könnte, welche Informationen dafür da sind, Texte, Bilder, Filme, was auch immer sein könnte.
Das hört sich jetzt ein bisschen nach einem theoretischen Arbeitsfeld an. Sitzen die den ganzen Tag am Computer oder bereiten die auch praktisch mal eine Ausstellung vor? Hängen ein Bild auf, stellen eine Skulptur hin?
Würde ich doppelt darauf antworten. Das ist zunächst mal nicht so theoretisch, wie es klingt, weil die Informationen müssen ja auch erstmal erzeugt werden. Die stehen ja nicht einfach auf dem Gemälde drauf und ich tippe die einfach ab, sondern ich muss das ja entsprechend mir auch erarbeiten. Und wenn ich sie erarbeitet habe, muss ich es auch wieder pflegen und wieder aktualisieren. Da kommen neue Informationen rein. Das Ding ist irgendwo in der Restaurierung oder in einer Ausstellung gewesen, sind neue Informationen da. Und das können Sie gerne sagen, mache ich alles am Tisch. Aber das ist ja auch immer wieder neu und immer wieder spannend. Trotzdem, andere Seite Ihrer Frage, es ist ja auch so, dass im Museum nicht immer jeder so seine Schublade hat, in der er genau das macht, was er gelernt hat. Wie überall anderswo auch, müssen alle auch mal mit anpacken.
Also das ist so ein bisschen übergreifend auch. Der packt hier mal an und da mal auch mal mit an.
Das ist unvermeidbar, wenn Sie überlegen, dass es sehr viele Museen gibt, in denen auch nur eine Person oder nur 2, 3 Leute beschäftigt sind. Da kann man nicht sagen, ich habe das gelernt, das mache ich und ich warte jetzt 14 Tage, bis das die Arbeit mal wieder kommt.
Welche Interessen und Fähigkeiten müsste ich denn haben, wenn ich mich für dieses Fach bewerben würde? Idealerweise.
Zunächst mal ist jeder willkommen, den das interessiert und das kann auch selbst ausprobieren, ob das Spaß macht. Ich würde es ganz knapp sagen, man muss neugierig sein, was für viele Studiengänge sicherlich zutrifft. Man muss auch einen genauen Blick haben, weil es ja darum geht, 100 sehr ähnliche Besenstiele voneinander zu unterscheiden und sich zu fragen, welcher Besenstiel vielleicht aus welchem Grunde für welche fachliche Frage der interessantere sein könnte.
Und soll man denn direkt nach dem Abi kommen oder wünschen Sie sich eher Leute, die auch mal so ein bisschen rumgereist sind und sich die Museen der Welt vielleicht angesehen haben?
Das hat für die Lebensplanung beides seine Vor- und Nachteile. Wir sind besonders gespannt auf junge Menschen, die auch andere Berufserfahrungen mitbringen. Wenn Sie daran denken, dass man aus Gestalt und Handwerken heraus Material- und Werkstoffkenntnisse mitbringt, die man so in der freien Wildbahn nicht unbedingt haben kann. Und von daher könnte ich dann auch als Keramiker ein Objekt, was keramisch ist, sehr viel genauer einschätzen, als wenn ich das nur im Studium gelernt hätte. Andersrum müssen die Informationen auch verarbeitet werden. Also wer eine kaufmännische Berufslaufbahn hinter sich gebracht hat, wer EDV-Informatikkenntnisse mitbringt, ist sicherlich da auch besser dran, weil ohne Datenbanken geht heute nichts mehr.
Also im Studiengang Museologie sind Studenten mit ganz unterschiedlichen Interessen willkommen. Das sagt Markus Walz, Professor für theoretische und historische Museologie an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig. In einem Museum, da ist ja meistens ziemlich viel verboten. Man darf viele Bilder gar nicht fotografieren und schon gar nicht anfassen. Man muss sich leise verhalten, um die anderen Besucher nicht zu stören. Und viele bewegen sich auch so durch den Raum, als seien die anderen gar nicht da. Es gibt aber auch Museen, da ist das ganz anders. Da soll man alles anfassen und ausprobieren. Man darf auch rumschreien und rumspringen. Das sind dann diese Mitmachmuseen. So eins gibt es zum Beispiel in Bremen. Das ist das Universum Science Center. Und Katharina Mild hat das Museum für D-Radio Wissen besucht.
Stockdunkel ist es im Taktildom, einem kleinen Labyrinth, durch das sich die Besucher des Universums ihren Weg bahnen müssen. Orientieren können sie sich dabei nur mit den Händen. Für die Schüler der 6. Klasse des Wilhelm-Busch-Gymnasiums Stadthagen ist dieser Teil der Ausstellung eindeutig das Highlight.
Es macht Spaß da drin.
Der ist richtig cool.
weil man da sich ja zurechtfinden muss, als ob man nicht mehr sehen würde, als ob man blind wäre. Und man muss dann eben immer aufpassen, dass man nicht irgendwie frontal irgendwo hin zusammenstößt mit irgendwem oder irgendetwas.
Die knapp 30 Schüler erleben hier im Universum Science Center heute eine Forscherzeit Sinne, ein speziell für Schulklassen konzipiertes Programm, in dem sie alles rund um das Thema Sinne erfahren. Nach einem Einführungsvortrag dürfen sich die Schüler nun selbst durch die Ausstellung bewegen. Der Taktildom ist dabei längst nicht das Einzige, das die kleinen Besucher selbst ausprobieren können. Die Schüler experimentieren mit Wippen, Wagen und Spiegeln und erfahren so ganz nebenbei etwas über ihren Gleichgewichtssinn und Sinnestäuschung. Mit dabei haben die Schüler einen Forscherbogen mit verschiedenen Aufgaben. Eine davon führt sie zur Riechorgel.
Also wir müssen hier auf einen Knopf drücken, dann kommt aus diesem kleinen Loch ein Geruch raus. Und den sollen wir dann halt erkennen, mindestens einen.
Wie gewissenhaft die Schüler die Aufgaben erledigen, ist ganz unterschiedlich, erzählt Dana Chiesa, die die Gruppe heute begleitet.
Manche machen das ganz, ganz fleißig und manche wollen eigentlich eher spielen. Und das versuchen wir eigentlich auch nicht zu bremsen. Soll noch Spaß machen.
Am Ende kommen alle Schüler trotzdem noch einmal im sogenannten Forscherlabor zusammen und werten die Ergebnisse ihrer Aufgaben aus. Auch einzelne Experimente werden noch einmal durchgesprochen, zum Beispiel die Wackelwand. Hier muss man sich auf ein Bein stellen und versuchen, die Balance zu halten. Obwohl sich der Boden nicht bewegt, sondern nur die Wand, auf die man schaut, wird es zunehmend schwieriger, das Gleichgewicht zu halten. Dana Chiesa erklärt, wieso.
80% der Wahrnehmung nehmen wir über die Augen wahr. Und unser Gehirn ist daran so gewöhnt, dass es dann ganz, ganz schnell die Informationen des Auges eher glaubt, als das, was die anderen Sinne wahrnehmen. Euer Gleichgewichtsorgan zum Beispiel ist ja eigentlich dafür zuständig, dass ihr gerade steht. Das hat die ganze Zeit im Gehirn gesagt, alles ist in Ordnung, hier bewegt sich nichts. Aber das Auge hat die Bewegung gesehen und hat deswegen gesagt, ich glaube, ich muss hier mich mitbewegen, damit ich nicht umfalle.
Am Ende sind die Schüler geschafft, aber glücklich. Alle sind sich einig, dieses Museum ist besser als andere.
Es ist auch mal was anderes, hier in so einem Museum zu sein, wo man auch richtig sich Sachen angucken kann und experimentieren kann, als in einem Museum, wo die Sachen hinter Glasvitrinen sind und man sich die gar nicht angucken darf.
In meinem Studium sprechen wir heute über ein ungewöhnliches Studienfach, und zwar die Museologie. Das gibt es nämlich nur an 3 Hochschulen in Deutschland. Jede Woche geht es in der Sendung auch um ein anderes Thema aus der Hochschullandschaft. Und ich dachte, wo wir schon mal bei außergewöhnlichen Studiengängen sind, können wir auch mal über außergewöhnliche Studienorte sprechen. Der Freiburger Student Fabian Hinz, der hat für sein Auslandssemester ein Ziel gesucht, das nur wenige europäische Studenten wählen. Und zwar ist er in den Iran gegangen, genauer nach Isfahan. Die Universität Freiburg, die pflegt eine Partnerschaft mit Isfahan. Jedes Jahr können 3 Studenten hingehen. Und Fabian war da von Oktober 2011 bis Juni 2012. Ich habe schon vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie es denn dazu kam, dass er sich für ein Studium im Iran entschieden hat.
Ich hatte 2008 mal angefangen, Arabisch zu lernen und bin dann nach Syrien gefahren für einen Sprachkurs. Und mich hat einfach der Nahosten ziemlich beeindruckt, die Stimmung, die Kultur. Und ich wollte mich dann über die arabische Welt hinaus ein bisschen informieren und habe einige Leute getroffen, die Persisch gelernt haben. Habe auch viele Iraner in Syrien kennengelernt, die dort oft zu Pilgerfahrten hinfahren. Und dann habe ich gesehen, dass man eben in Freiburg auch Persisch machen kann und dass es diesen Austausch mit Isfahan gibt. Und da habe ich dann gleich gedacht, mache ich mit.
Wie lief denn das Studium genau ab? Also ist es jetzt komplett anders als das, was du in Deutschland kennengelernt hast?
Es ist eine interessante Mischung, weil das Studium zum einen sehr europäisiert ist. Also man orientiert sich ganz stark am französischen Vorbild, verwendet teilweise auch die französischen Bezeichnungen für Bachelor und Master. Und viele meiner Professoren hatten auch in Frankreich studiert oder dort ihren Doktor gemacht. Dementsprechend ist das Studium eigentlich europäisch strukturiert. Man hat auch sehr, sehr viele europäische Theoretiker, die man durchnimmt. Bourdieu, Habermas, Foucault, eigentlich das, was man hier auch macht. Aber man mischt dann praktisch diesen europäischen Rahmen mit sehr, sehr eigenen politischen Vorstellungen, wie sie eben momentan im Iran vertreten werden.
Und konntest du denn da auch widersprechen oder wie geht man dann auch damit um?
Man kann dort diskutieren. Es wird überraschend viel diskutiert in politikwissenschaftlichen Seminaren, teilweise fast ein bisschen mehr in Deutschland. Aber es gibt natürlich klare Grenzen, innerhalb denen man diskutieren kann.
Also ich kann mir eben schon vorstellen, dass man gewisse Sachen eben auch nicht sagen sollte, zum Beispiel eine harsche Kritik am System.
Das sollte man eher nicht tun.
Und hast du das dann ganz vermieden oder hast du dann schon auch mit Freunden dich austauschen können? Oder war das so ein Thema, wo du gesagt hast, da halte ich mich lieber auch ein bisschen bedeckt?
Ich habe mich dann doch eher bedeckt behalten. Man kann natürlich auch viele Dinge kritisieren in der aktuellen Regierung. Das System in Frage gestellt wird natürlich nicht. Also das geht dann gar nicht.
Wie war denn auch so der Umgang mit anderen Studenten? Ich weiß das von Leuten, die im Ausland studieren, dass die oft beschreiben, dass sie viel mit Leuten zu tun haben, die ebenfalls im Auslandssemester sind. Also dann zusammen mit denen im Studentenwohnheim wohnen, viel Zeit mit denen verbringen. War das bei dir auch so oder hattest du auch viele iranische Freunde?
Das ist eigentlich ganz witzig, weil im Iran ist das völlig umgekehrt. Also aufgrund der angespannten Situation im Moment gibt es sehr, sehr wenige Europäer und Westler, in Anführungszeichen, die dort noch studieren. Und deswegen hat man kaum ausländische Studenten, mit denen man viel unternehmen kann. Es gibt einige Austauschstudenten aus arabischen Ländern, auch aus Afghanistan, Tadschikistan. Aber prinzipiell war mein Freundeskreis iranisch und die Iraner sind unglaublich interessiert am Ausland. Also man wird unglaublich oft eingeladen, die Leute überhäufen einen mit Fragen, wie das Leben in der westlichen Welt so aussieht, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Und eigentlich hatte ich das gegenteilige Problem, dass ich irgendwann die ganzen Einladungen nicht mehr koordinieren konnte.
Und kannst du noch sagen, wie du gelebt hast?
Ja, ich habe gelebt im Wohnheim für ausländische Studierende mit Studenten aus Syrien, Libanon und Tadschikistan und Afghanistan. Und das war ein bisschen schwierig am Anfang, weil ich kein eigenes Zimmer hatte. Ich habe mit 2 Tadschiken zusammen gewohnt. Das ist natürlich ganz, ganz toll, um die Sprache und die Kultur zu lernen, aber es ist schon sehr, sehr ungewohnt, wenn man als Westler mal einfach so ein Semester lang kein eigenes Zimmer hatte. Aber es war eine sehr lustige und interessante Erfahrung.
Wie viele Studenten gehen pro Semester dahin? Weißt du das?
Es gibt ein Kontingent von maximal 3 Studenten. Das wurde bei mir auch erfüllt. Normalerweise gehen 1 bis 2 Leute. Für nächstes Jahr haben wir leider keinen Bewerber gefunden, aber übernächstes Jahr kommen vielleicht wieder Leute aus Freiburg.
Und als du da warst, waren ja auch Frauen dabei.
Ja, am Anfang waren noch 2 weitere Studentinnen aus Freiburg, von der eine 1 Semester geblieben ist und eine andere 2 Semester.
Ist es denn dann nochmal anders für Frauen auch dort zu studieren?
Ja, das würde ich schon sagen. Also im Studium gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Unterschiede. Mittlerweile hat man da eingeführt, dass es bestimmte Fächer gibt, die Frauen nicht mehr studieren sollten oder dürfen. Und natürlich ist die Kleiderordnung für Frauen sehr, sehr viel strenger und das wird auch durchgesetzt. Und das ist im Alltag schon manchmal schwierig.
Wie genau sieht das dann aus? Also was es dann genau auch für Einschränkungen im Alltag gibt?
Ja, also bei Frauen, sie müssen natürlich Schleier tragen. An der Uni müssen sie nochmal einen speziellen Schleier tragen, also so ein normales Kopftuch geht da nicht. Es muss ein knielanger Mantel getragen werden mit langen Ärmeln und das wird auch kontrolliert am Uni-Eingang.
Hat sich denn das Bild, was du vom Iran hattest, was du vielleicht im Vorfeld hattest, jetzt auch gewandelt und wenn ja, wie? Also siehst du gewisse Sachen auch vielleicht anders?
Das ist sehr schwierig zu sagen, weil Iran so ein unglaublich kontrastreiches und auch oft paradoxes Land ist. Also man kann sich eigentlich gar kein klares Bild davon machen, was Iran ist, außer vielleicht, dass es aus Widersprüchen besteht. Und viele Dinge haben sich bestätigt, andere Dinge haben sich nicht so bestätigt. Was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass das Land doch in gewisser Weise sehr entwickelt ist. Also die Leute sind unglaublich gebildet. Die Leute lesen wahnsinnig viel. Bildung hat einen sehr hohen Stellenwert. Man hat oft Taxifahrer, die einen auf westliche Philosophen ansprechen. Das hat mich wirklich überrascht. Das hätte ich so nicht erwartet.
Ist das denn schon ein Land, was du auch empfehlen würdest? Oder würdest du sagen, man braucht schon, ich meine, du warst vorher in Syrien, man braucht schon so ein bisschen auch ein Verständnis von dem Land?
Man braucht ein Verständnis von dem Land und ich würde sagen, es kommt sehr stark darauf an, wo man genau hingeht. Also das Leben in Teheran ist für einen Ausländer, glaube ich, sehr viel leichter als in Isfahan. Isfahan ist doch noch kleiner und ist traditioneller, konservativer. Es gibt viel weniger Ausländer dort und ich glaube, das Leben in Teheran ist da ein bisschen angenehmer für Ausländer.
Könntest du dir denn vorstellen, nochmal dahin zu gehen?
Ich könnte mir vorstellen, nochmal hinzugehen. Ich würde vielleicht nach Teheran gehen und ich möchte auch auf jeden Fall nochmal zurück, um das Land zu besuchen und noch alte Freunde zu treffen. Zum Sprachkurs, um meine Sprachkenntnisse zu vertiefen, könnte ich mir auch vorstellen, nochmal hinzugehen.
Fabian Hinz über seine Zeit im Iran. Der Freiburger Student hat mehrere Monate in Isfahan verbracht und uns einen Einblick gegeben, welche Erfahrungen er gemacht hat. Sie arbeiten im Hintergrund und sorgen dafür, dass wir lachen, staunen oder ehrfürchtig stehen bleiben. Die Menschen, die in Museen Ausstellungen konzeptionieren, Objekte auswählen und pflegen und Informationen zu den Gegenständen zusammentragen, die wir im Museum dann bestaunen können. Wer sich für eine Tätigkeit im Museum interessiert, der kann ein Fach studieren, indem man sich thematisches Spezialwissen aneignet. Das kann zum Beispiel Geschichte sein oder Chemie. Man kann aber auch Museologie studieren. Da bekommt man weniger Fachwissen vermittelt, sondern eher das Handwerkszeug, um im Museum arbeiten zu können. Den Studiengang, den stellen wir heute in mein Studium vor. Veronika Granke, die wollte wissen, was Absolventen eigentlich verdienen können und wie die Perspektiven sind. Sie hat sich mal umgehört und die Ergebnisse in einem Faktencheck zusammengefasst.
Welche sind die Hauptarbeitsfelder?
Stefan Kaltenbach, Registrar im Römer- und Pelizäus-Museum in Hildesheim.
Als Museologe arbeitet man meistens in der Dokumentation. Das bedeutet, man hat ein Objekt und muss dann in der Datenbank einfach die Informationen dazu eingeben. Also zum Beispiel die Maße und das Gewicht oder Schäden, die am Objekt zu sehen sind. Man kann aber auch, wie zum Beispiel ich als Registrar, sich um Leihverkehr kümmern. Und auch Kurierfahrten zum Beispiel machen, wenn man jetzt was ausleiht an ein anderes Museum, dass man das Objekt dorthin begleitet.
Christina Hahn, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit im Haus der Geschichte in Bonn.
Innerhalb des Museumsbereichs, im Rahmen der Ausstellungsplanung und Organisation natürlich, Öffentlichkeitsarbeit und Museumspädagogik. Und man kann aber auch außerhalb des Museumsbereichs arbeiten als Museologe, beispielsweise in Auktionshäusern, in Stiftungen, in privaten Firmenmuseen.
Was kann ich verdienen?
In vielen Museen richtet sich der Verdienst nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes. Das beginnt dann bei 2.300 Euro brutto. Außerhalb des öffentlichen Dienstes ist dann natürlich der Verdienst höher in der Regel.
Wie sind die Perspektiven?
Also die Perspektiven für Absolventen schätze ich aufgrund der Bandbreite, die das Studium vermittelt, als relativ gut ein. Also viele meiner Kommilitonen sind nach dem Studium direkt als Dokumentare oder im Rahmen der Sammlungsverwaltung in Arbeit gekommen, sind da auch teilweise unbefristet beschäftigt. Man muss sich allerdings darauf einstellen, dass es eine ziemlich große Konkurrenz mit Absolventen anderer Studienrichtungen gibt.
Man muss auf jeden Fall sehr flexibel sein. Das bedeutet, man muss auch unter Umständen Arbeit annehmen, die jetzt nicht direkt am Wohnort liegt. Es gibt aber durchaus auch durch die Schweiz die Möglichkeit, in einem interessanten Museum oder in einer Galerie unterzukommen.
Ein Überblick über die Arbeitsmöglichkeiten für Museologen. Museologie studiert hat auch Peggy Marx, und zwar in Leipzig. Gelandet ist sie danach im Historischen Museum Bremerhaven. Sie plant dort Ausstellungen, kümmert sich um die Datenbank und die Bestände. Wir wollten mal wissen, wie so ein typischer Arbeitstag von ihr aussieht. Katharina Mild hat sie getroffen.
Peggy Marx steht im Inventarisierungsraum des Historischen Museums Bremerhaven und gibt Daten in den Computer ein. Auf dem Tisch liegt die Gabel, die sie eben eingehend untersucht hat, mit Baumwollhandschuhen und Lupe.
Es ist Besteck, es ist eine Gabel, das weiß man darüber. Und dann geht es weiter. Aus welcher Firma kommt es? Was ist es für ein Material? Wie ist das Dekor? Aus welcher Zeit ist es? Weil es ist ja auch unsere Aufgabe und unser Wunsch, das in einer Ausstellung den Besuchern nahezubringen und erlebbar zu machen. Und das ist natürlich toll, wenn man dann so viele wie möglich Informationen hat.
Heute hat Peggy Marx Glück. Viele Informationen über das Silberbesteck findet die Museologin in Nachschlagewerken der hauseigenen Bibliothek. Zum Beispiel, dass das Besteck in einer Silbermanufaktur in Bremen hergestellt wurde. Und auch die Stifterin des Objekts selbst konnte der Museologin den Hinweis geben, dass das Besteck aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts stammt. Das aber ist nicht immer so. Kürzlich erst bekam Peggy Marx ein völlig unbekanntes Objekt auf den Tisch.
Da hat man dann ein Objekt in der Hand, hat das noch nie vorher gesehen und weiß nicht, wofür das verwendet wurde. Das war ein Holzteil mit einem Griff und einem trommelartigen Aufsatz mit einem Spiegel dran. Und dann stellte sich eben raus, dass es für die Handarbeit benutzt wurde. Also da kommt es wirklich drauf an, habe ich das schon mal gesehen? Kann ich damit was anfangen? Oder ob die Stifterin oder der Stifter einen Anhaltspunkt schon geben konnte, wo man nachschauen kann.
Hat Peggy Marx alle Informationen zusammen, die sie braucht, kann sie dem Objekt eine Inventarnummer zuteilen und einen geeigneten Platz im Magazin suchen.
Bei Textilien werden die Inventarnummern nochmal auf kleinen Textilstücken angenäht mit ganz wenigen Stichen, dass eben das Objekt wirklich so wenig wie möglich irgendwie beschädigt wird. Bei den anderen Objekten arbeiten wir mit verschiedenen Chemikalien, Paraloid zum Beispiel, das ist ein Grund, der dort aufgetragen wird, ist ein bisschen wie Lack, nur dass er eben das Material nicht schädigt. Und darauf wird dann mit Tusche eben die Nummer aufgetragen, damit wirklich eindeutig nachvollziehbar ist, welches Objekt was ist. Genau, und dann wird es von mir an den Platz gebracht, der dafür vorgesehen ist. Wir haben hier insgesamt 2 Etagen in diesem Gebäude mit unterschiedlichsten Räumen. Die sind natürlich dann auch darauf ausgerichtet, dass die klimatischen Gegebenheiten ganz genau stimmen, dass die Objekte eben so wenig wie möglich Schaden davon tragen.
Bei allen Tätigkeiten, die Peggy Marx ausübt, ist große Präzision gefragt. Gerade das macht den Job für sie so faszinierend.
Für mich ist es eigentlich das Größte, ein für andere Menschen lapidares Objekt in die Hand zu nehmen und das dann durch die Augen eines Museologen zu betrachten, weil es plötzlich eine ganz andere Wertung hat. Andere Leute schmeißen das weg und Wir fassen das mit Baumwollhandschuhen an und legen es konservatorisch richtig dann ins Magazin. Also das ist für mich ganz toll. Ganz alltägliche, für andere eigentlich fast langweilige Sachen, wenn man die dann in die Hand nimmt und recherchiert, wo kommt das jetzt her, wer hat das angefasst, wer hat das wie verwendet, wird es halt extrem interessant, also wenn man dann Geschichten darum stricken kann und herausfinden kann. Ja.
Hervorholen wird Peggy Marx das Silberbesteck aber erst dann wieder, wenn es in eine der Ausstellungen aufgenommen wird. Und auch dann wird sie das Objekt als erstes wieder hier im Inventarisierungsraum mit Baumwollhandschuhen unter die Lupe nehmen und den Zustand beurteilen, bevor es wirklich den Blicken der Besucher ausgesetzt wird.
Katharina Mild hat Peggy Marx getroffen. Sie ist Museologin und arbeitet im Historischen Museum Bremerhaven. Museen gibt es ja inzwischen zu allen möglichen Themen. Es gibt ein Museum für Konzertkarten, das haben wir heute schon gehört. Eins für Mausefallen. Es gibt auch eins zur Heizkultur oder sogar ein Schnarchmuseum. Und bei all diesen Museen sind Menschen im Hintergrund, die sich darüber Gedanken machen, was sie überhaupt zeigen wollen, die Ausstellungsstücke aussuchen und bewerten und Informationen für die Besucher zusammensuchen. Wie das geht, das können Sie lernen im Studiengang Museologie. Den stellen wir heute vor. Und für die Radio Wissen hat sich Veronika Grandke intensiv mit dem Studiengang beschäftigt. Im Gespräch mit Max Oppel hat sie diese Woche nochmal die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Zum Beispiel zur Frage, was man überhaupt beachten muss, wenn man einen Studienplatz haben möchte.
Das Studienfach gibt es nur an 3 Hochschulen in Deutschland. An 2 Fachhochschulen in Berlin und in Leipzig und an einer Universität in Würzburg. Und man braucht natürlich das Abi-Zeugnis als Grundlage. An den Fachhochschulen reicht da auch das Fachabitur. In Berlin gibt es noch eine weitere Pflicht. Da müssen die Studierenden vor dem Studium ein Vorpraktikum gemacht haben. Das geht mindestens ein Vierteljahr. In Würzburg und Leipzig wird es nicht verlangt. Da laufen die Praktika während des Studiums.
Wenn man später im Museum dann arbeiten will, sollte man dann schon einige Museen gesehen haben, denke ich. Also vermute ich, dass während des Studiums da auch Wert drauf gelegt wird.
Ja, auf jeden Fall. Zum einen wird man ja während der Praktika in Museen arbeiten und alle 3 Hochschulen betonen auch, dass sie einen Praxisbezug des Studiums haben. Also es gibt eine enge Zusammenarbeit mit Museen der jeweiligen Stadt. Zudem finden während des Studienalltags Exkursionen statt. Da treffen sich dann die Studenten mit Museumsexperten und die stellen dann den Studierenden ihre Arbeit vor. Und während des Studiums nehmen die Studenten an Praxisprojekten teil. Das heißt, die Studenten arbeiten in Museen, dort recherchieren sie unter Umständen, sie dokumentieren Sammlungsobjekte oder präsentieren sie auch. Also die Studierenden sind integriert richtig in die Ausstellungskonzeption und Gestaltung. Ich habe dafür ein paar Beispiele mitgebracht. Zunächst von den Praxisprojekten, die an der Fachhochschule in Berlin stattfinden. Da läuft es im 3. und 4. Semester, dass die Studenten einen Tag pro Woche in einem Museum arbeiten. Und so haben zum Beispiel jetzt Studenten für das Wettermuseum in Brandenburg ein Konzept entwickelt, wie eine Wetterstation aussehen könnte, die für Kinder verständlich ist. Und die Fachhochschule Berlin kooperiert darüber hinaus auch mit der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen, also dem ehemaligen Stasi-Knast, und der Deutschen Kinemathek, das ist das Museum für Film und Fernsehen. Und in Leipzig können die Studierenden, das ist das Besondere dort, für die Praxisprojekte sogar eigene Vorschläge einreichen, also mit welchem Museum oder Verein sie gerne zusammenarbeiten wollen. Dieses Jahr hat es zum Beispiel in Leipzig diese Projekte gegeben, dass Studenten im Grassi-Museum für angewandte Kunst in Leipzig mitgeholfen haben, die grafische Sammlung durchzusehen. Und das ist eine riesige Sammlung, also 60.000 Grafiken gibt's da. Sie haben dann dort recherchiert, welche Grafiken einen Bezug haben zum Thema Druckgrafik der Lutherzeit. Und zwar aus dem Grund, weil im Jahr 2017 ja das Lutherjubiläum ist und da muss das Grassi-Museum vorbereitet sein für Anfragen zum Beispiel von Ausstellungsmachern, die dann Grafiken ausleihen wollen. Und ein weiteres Praxisprojekt haben wir ja diese Woche schon vorgestellt in der Reportage. Da haben Studenten hochbetagte über 85-jährige Frauen in Leipzig befragt zu ihren Lebensgeschichten. Sie haben Interviews geführt und aufgenommen und die werden dann später aufgearbeitet, zum Beispiel für eine Publikation oder eine Ausstellung.
Hört sich also schon so an, als ob man rausgeht, alles andere als so vielleicht diesem etwas angestaubten Image von Museum entsprechen würde. Wenn man jetzt aber doch nicht so ganz weiß, ob man sich für diesen Studiengang interessiert, wo finde ich dann Hilfe?
Na, für jedes Studienfach gibt es ja an den Hochschulen auch Studienberater, Die findet man auch über die Links, die wir auf die Website von der Radio Wissen gestellt haben. Und diese Studienberater sollte man auf jeden Fall genau befragen, gerade zu Löchern, und alle Fragen stellen, die man hat, und sich auch beantworten lassen. Eine zweite Möglichkeit gibt es an der Museologie, an der HTWK in Leipzig. Dort wird einmal im Jahr ein sogenanntes Schnupperwochenende angeboten. Und da können Interessenten anderthalb Tage lang das Studienfach kennenlernen. Und danach können sie hoffentlich besser entscheiden, ob das das richtige Fach für sie ist. Und im Januar ist das wieder soweit. Die Infos dazu auch auf der Seite der Fachhochschule in Leipzig.
Vielleicht können wir trotzdem schon für die, die das jetzt hören, kleinen Entscheidungshilfen Anstoß geben sozusagen. Also für wen ist das was, für wen nicht?
Dazu habe ich den Leipziger Professor Walz gebeten zu sagen, wem er denn vom Studium ab der Museologie abraten würde. Und er hat das gesagt.
Es gibt Menschen mit Computerphobie, die halt denken, Museen sind Häuser von vorgestern und da kann ich mich mit irgendwelchen Akten in irgendwelchen Zimmern versenken. Das ist ganz falsch. Heute werden Daten in Datenbanken eingegeben und die müssen auch entsprechend miteinander verbunden und gepflegt und gesucht und gefunden werden. Und ist in dem Sinne eine sehr spezialisierte Bürotätigkeit, wenn man so will, die für Menschen, die sehr viel Bewegung, Kontakte und sonst was brauchen, dann vielleicht auch eher langweilig erscheinen.
Ja, und Professor Walz hat auch gesagt, wem er das Studium empfehlen würde, also welche Interessen jemand mitbringen sollte, der gerne Museologie studieren möchte.
Man braucht einen guten Blick, weil es geht darum, verschiedene Dinge miteinander zu vergleichen, Unterschiede zu sehen, sich auch zu fragen, was das eine oder andere wirklich nützen oder bedeuten könnte. Man sollte Spaß dran haben, mit Dingen umzugehen und unterschiedliche Materialien in Händen zu halten und sich auch dann mehr mit auseinanderzusetzen. Nicht einfach so sagen, oh ja, ist irgendwie Holz und gut ist es gewesen. Hat ein bisschen was von Kriminalistik an sich, aber nur jetzt als einfacher Vergleich.
Würde als Jobprofil vielleicht auch für einen Journalisten passen.
Ja, also die Museologie ist auf jeden Fall ein sehr vielseitiges Studium, wie ich finde, die auch einen starken Praxisbezug hat.
Das sagt die Radiowissen-Autorin Veronika Granke. Und das war auch unser Überblick über den Studiengang Museologie. Britta Mersch sagt Tschüss.